NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Durch unsere Lebensweise verändern wir immer schneller und massiver jene Ökosysteme, auf die wir besonders angewiesen sind. Leipziger Forscher simulieren deshalb erstmals mit Mikroben Umweltkatastrophen, um im Ernstfall besser gegensteuern zu können. Auf dem Balkan sollen in den nächsten Jahren tausende neuer Staudämme zur Erzeugung von Strom entstehen, obwohl deren Umweltverträglichkeit nicht bejaht werden kann. Und an der Berliner Technischen Universität läuft ein interdisziplinäres Forschungsprojekt über Mikroplastik aus dem Abrieb von Pkw- und Lkw-Reifen, das bisher nicht durch Filteranlagen abgefangen werden kann. Mehr dazu im Schwerpunkt dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen: Auf der ISS laufen die Vorbereitungen für den Einsatz des deutschen Astronauten Alexander Gerst. Und im Durchblicker erfahren wir alles über einen Psychotest zum Sozialverhalten von Kindern. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Viele Patienten, die beispielsweise nach einer schweren Gehirnverletzung im Wachkoma liegen, können über Musik oft noch erreicht und positiv stimuliert werden. So das Ergebnis eines Forschungsprojektes an der Uni Oldenburg. Auch bei tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen kann zielgerichtet eingesetzte Musik ein Mittel zur Verbesserung des Zustands sein. Doch bisherige Forschungsergebnisse sind leider keine Anleitungen, wie Koma-Patienten geholfen werden könnte, weil die persönliche Biografie und die Krankheiten zu unterschiedlich sind. Ein Beitrag von Michael Kurt.
Musik ist mehr als nur Töne. Oft ist sie ein Schlüssel zum Bewusstsein. Angehörige von Patienten, die im Wachkoma liegen, werden oft von Ärzten nach den Lieblingsstücken des Betroffenen gefragt. Wie oft hörte er oder hörte sie welche Musik? Gab es ein geliebtes Instrument oder eventuell eine Lieblingsmelodie, zu der ein Patient vor der Erkrankung gern getanzt hatte? Das Ziel ist, über Musik mit dem Patienten in Kontakt zu treten. Denn über Musik können die meisten Menschen emotional berührt werden, so der Oldenburger Musikwissenschaftler Gunter Kreuz.
Und genau das unterstellen wir auch diesen Menschen und sagen, die haben eine musikalische Biografie, weil alle Menschen sind als Kinder mit Musik sozialisiert, ob sie beim Einschlafen Lieder gehört haben, ob sie gebrabbelt haben, gesungen haben, bevor sie überhaupt Sprache hatten. Und diese musikalischen Grundlagen, die sind vorhanden und die geben Anlass zu vermuten, dass diese Menschen auch über die Musik erreichbar sind.
Kreuz hatte 22 Studien zusammengetragen und ausgewertet. Das Ergebnis: Patienten mit schweren Bewusstseinsstörungen können von Musik profitieren, wenn sie zielgerichtet eingesetzt wird. Denn auch das Spielen der Lieblingsmusik kann einen Patienten stressen.
So positiv Musik auf der einen Seite sein kann, wenn man sie sinnvoll einsetzt und mit Bedacht und mit Rücksicht auf den Menschen, seine Erfahrung und seine Bedürfnisse dafür sensibel ist, so kritisch wird es dann, wenn man sie unbedacht benutzt, zum Beispiel beim Zimmerreinigen, da kommt jemand rein und macht das Radio an und uns läuft irgendeine Musik, die eben mehr die Menschen beglückt, die drumherum sind und den Menschen, der im Raum ist, eventuell stört.
Herauszufinden, was ein Patient mag oder ob Musik ihn überhaupt erreicht, ist schwierig. Mal sind es Kopfbewegungen, ein unmerkliches Blinzeln oder Zucken, mal verändert sich der Blutdruck, die Herzrate oder ein Patient beginnt zu schwitzen. Der Einsatz von Musik ist immer eine Beziehungsarbeit und nur wenn eine Beziehung zwischen Klinikpersonal und dem Patienten aufgebaut wird, kann Musik einen positiven Beitrag leisten. Und der Erfolg ist auch von der individuellen Krankheitsgeschichte und der Persönlichkeit des Patienten abhängig. Wie differenziert musikalische Intervention betrachtet werden muss, zeigt sich auch bei Forschungen, die die Psychologin Melanie Boltzmann in der BDH-Klinik, einem neurologischen Zentrum in Hessisch-Oldendorf, durchgeführt hat. 8 Patienten mit der Diagnose reaktionslose Wachheit bzw. minimales Bewusstsein wurden dazu ihre Lieblingsstücke vorgespielt und hinterher eine verfremdete Version desselben Stückes.
Wir haben das Musikstück genommen, eine zweite Tonspur drübergelegt und bei dieser Tonspur die Tonhöhe verändert. Die Musik klingt anders. Ja, sie klingt nicht mehr so angenehm wie vorher. Also wir haben das an normalen Gesunden ausprobiert und die haben uns alle rückgemeldet, das klingt sehr unangenehm. Und dann haben wir beide Stücke vorgespielt und wir haben halt uns erhofft, dass natürlich die Lieblingsmusik die stärkere Aktivierung im Gehirn hervorruft.
So die Originalversion und jetzt die verfremdete Variante. Zur Überraschung der Psychologin gab es genau bei dieser Version voller Misstöne und Verfremdungen die stärksten Reaktionen in der Amygdala der Patienten, also in der Gehirnregion, wo emotionale Ereignisse verarbeitet werden. Im Nachhinein hat sie auch eine Erklärung dafür.
Das kann man sich so erklären, dass Patienten im Wachkoma, ja, die reagieren ja überhaupt gar nicht auf ihre Umwelt, dass man da sehr starke Reize braucht, um sie anzusprechen. Also in der Literatur kennt man Belege, dass Schmerzschreie anderer Menschen Aktivierungen auslösen oder auch der eigene Name. Das ist so ein starker Reiz, der das schafft. Also ich hoffe, dass jetzt nicht bei dem Radiobeitrag rauskommt, dass man Patienten unangenehm stimulieren muss. Das ist ein einmaliger Befund mit 8 Patienten. Also das muss man wirklich ganz vorsichtig interpretieren. Es ist so, dass man die Umgebung des Patienten trotzdem mit angenehmen Reizen anreichern sollte.
Auch die Auswertung der Studien belegt, dass der gezielte Einsatz der richtigen Musik nur individuell erfolgen kann, auch wenn der Patient mit schweren Bewusstseinsstörungen sie meistens als angenehm empfindet. Es ist nicht einfach, die motorischen Zeichen und die Hirnaktivität zu interpretieren.
Jeder Patient ist irgendwie anders. Also wenn man mit den Pflegerinnen und den Therapeuten, Ärzten spricht, dann stellt man fest, dass da jeder Besonderheiten hat. Bei dem einen gibt es noch Gesichtsreaktionen, andere können noch Gliedmaßen bewegen oder verändern ihre Atmung. Wenn man sich den Einzelfall anschaut, dann ist man eigentlich relativ schnell scheinbar hoffnungslos verloren, weil es doch sehr große Unterschiede gibt. Es ist viel komplizierter, als es von außen aussieht.
Kompliziert und einfach zugleich. Denn der Wert von Musik ist uns gewissermaßen genetisch eingepflanzt. Es gibt Anthropologen, die behaupten, Musik ist ein Ergebnis des Verlustes des Fells unserer Vorfahren. Durch sie bekommen wir eine Fellpflege ohne Fell und sie lässt uns genauso wohlig erschauern, als würde unser Fell gekrault werden. Musik kann in die letzten Winkel unseres Bewusstseins dringen.
Soweit der Bericht von Michael Kurt.
Поздний час, но мне не спится. В душу прокралась тоска, как безумная царица. 100 приказов отдала. В хоре мысли неспокойном сквозь туман бреду на свет. Мой посланник доброй воли. Все идет за мною вслед. Подойду к родному морю.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung, den Veränderungen in unseren Ökosystemen. Der Klimawandel bedeutet auch extreme Trockenheit oder Überschwemmungen durch den Anstieg des Meeresspiegels. Dazu kommen Havarien in Chemiefabriken und die Vergiftung von Luft und Böden durch die Landwirtschaft. Aber was passiert in den Böden, im Wasser? Wie werden Flora und Fauna beeinflusst? Ökosysteme sind sehr komplex und Forscher oft überfordert. Leipziger Wissenschaftler fanden jetzt einen einfachen Weg. Sie simulieren gleich ganze Ökosysteme im Labor mit Bakterien. Annegret Faber berichtet.
Es müsse nicht immer die riesengroße, teure Langzeitfeldstudie sein, um Daten reinzubekommen. Der Mikrobiologe Dr. Antonis Hatzinotas vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig schwört auf Mikroorganismen.
Nun, Mikroorganismen sind super geeignet für solche Versuche. Sie wachsen ganz schnell im Labor. Wir haben also innerhalb von 1-2 Wochen mehrere Generationen.
Mikroben entwickeln sich so schnell, dass er sogar evolutionäre Prozesse in nur wenigen Wochen beobachten könne, erläutert Hatzinotas. Ein großer Vorteil, um Datenreihen vor, während und nach einer Katastrophe zu erheben. Im Labor ginge das in nur wenigen Wochen und Tagen. Das haben die Leipziger Forscher nun in einer Studie bestätigt. Erstautorin ist die Doktorandin Janan Karakoc. Das Problem bei Ökosystemen ist, dass es sehr viele Mitspieler gibt. Die muss man alle berücksichtigen und das ist in Freilandversuchen aber nicht möglich. Wir haben deshalb Ökosysteme im Labor mit Bakterien simuliert und geschaut, ob man das auf große Ökosysteme übertragen kann und wie die Systeme auf Störungen antworten. Die Forscher nutzen sogenannte mikrobielle Nahrungsnetze und simulieren dann im Reagenzglas verschiedene Umweltkatastrophen.
In unserem Fall benutzen wir kleine Systeme aus Fläschchen oder Mikrotiterplatten. Das sind Kunststoffplatten mit eingelassenen Näpfchen. Das sind Mini-Ökosysteme. Die füllen wir mit einer Nährstofflösung. Das ist die Grundlage, der Organismen zu wachsen. Wir haben verschiedene Bakterien hinzugegeben. Und das Besondere in dem Fall ist, wir haben auch einen Räuber hinzugegeben. Das ist ein Ziliat, das ist ein Wimpertierchen, der sich sehr gerne von Bakterien eben ernährt.
Eine klare Versuchsanordnung. Die Nährlösung ist der Lebensraum. Darauf setzen sie ausgewählte Bakterien. Außerdem geben die Forscher Räuber hinzu, in dem Fall Wimperntierchen, die die Bakterien fressen. Ein einfaches, aber komplexes und funktionierendes Ökosystem.
Es gibt da verschiedene Arten von Störungen, die wir in dem Fall berücksichtigt haben. Es gibt beispielsweise abrupte Störungen. Denken Sie nur an einen Chemieunfall beispielsweise. Das haben wir simuliert. Ein katastrophales Ereignis quasi für das System. Und es gibt langsame Störungen, die ständig quasi vorhanden sind. Das haben wir erreicht, indem wir unterschiedliche Verdünnungen durchgeführt haben und damit quasi unterschiedliche Aussterbeszenarien simuliert haben im System.
Umso mehr Wasser die Forscher zugaben, umso weniger Bakterien und Räuber lebten in einem Kubikmillimeter Wasser. Das Aussterbeszenario war perfekt. Nun machten die Wissenschaftler Zeit rein.
Wir müssen also vergleichen, wie war das System vorher, kurz nach der Störung und nach einer bestimmten Erholungsphase, um die Dynamiken in einem System zu verstehen.
Doktorandin Janan Karakoc hat die Daten ausgewertet und war vor allem über die Reaktion der Räuber erstaunt. Wir haben gesehen, dass die Räuber besonders empfindlich reagieren auf eine Katastrophe und die Bakterien sich dadurch vermehren können. Das könnte in einem Ökosystem bedeuten, dass Schädlinge sich auf einmal sehr gut vermehren und das Ökosystem so aus dem Gleichgewicht gerät. Und diese Entwicklung finden wir auch bestätigt in der Natur. Because it's very similar to pest outbreaks in nature. Mini-Modell-Ökosysteme im Labor beschreiben Entwicklungen in der Umwelt. Dadurch seien sie als Grundlage für beginnende Forschung gut geeignet, schlägt Antonis Hatzinotas vor.
Nun, wir sind überzeugt davon, dass man mit sehr kontrollierten, einfachen Laborversuchen bestehende Freilandversuche sehr gut ergänzen kann, um ökologische Fragestellungen zu beantworten, bevor man dann eventuell natürlich in diesen riesigen Geldtopf greift, um Versuche im Feld durchzuführen. Nun, wir können es natürlich nicht eins zu eins übertragen auf natürliche Ökosysteme, aber wir können schon zeigen, dass wir eben Störungen eben in Kombination mit anderen Faktoren anschauen müssen. Diese treten eben in Kombination mit anderen Faktoren auch in der Natur auf. Und es ist natürlich klar, dass Pflanzen oder auch Tiere eben in einem Netz von Wechselbeziehungen agieren. Und dies gilt es eben in zukünftigen Versuchen auch zu berücksichtigen.
Entscheidend bei den Mini-Ökosystemen sei die Gesamtheit. Wird beispielsweise im Feld nur nach der Entwicklung einiger Pflanzen geschaut, fallen die Auswirkungen der Katastrophe auf das Nahrungsnetz unter den Tisch. Die Ergebnisse sind damit verfälscht und zeigen nur einen Teil der Wahrheit. Vorangegangene Labortests könnten dies verhindern.
Das war ein Beitrag von Annegret Faber.
Wherever I am, you give me the strength to trust in myself. And when I'm down, I know what to do. Just think of you when I close my eyes. I'm back in my childhood. You showed me the rules of those exciting games. Now there's a time.
Wasserkraftwerke wandeln über Turbinen die Kraft des Wassers in Strom um und gelten als eine unerschöpfliche Energiequelle. Doch die Erzeugung der erneuerbaren Energie hat nicht immer positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Bevölkerung. Ein Beispiel ist das Palmöl, für dessen Gewinnung in großem Umfang Regenwälder zerstört werden. Auch die Wasserkraft ist zum Streitthema geworden. Es wird bei kleinen Kraftwerken wenig Energie gewonnen und dafür zu stark in die Umwelt eingegriffen, sagen Kritiker. Wissenschaftler versuchen nun, sie naturverträglicher zu machen. Marco Pauli berichtet.
Fische wie der Huchen, auch Donaulachs genannt, brauchen kühles, klares, schnell fließendes Wasser und einen kiesigen Boden zum Laichen. Einen Lebensraum also, wie ihn ein Fluss natürlicherweise bietet. Durch einen Staudamm verändert sich der Lebensraum. Das Wasser steht, wird wärmer, verliert Sauerstoff, der Untergrund verschlammt. Und dann sind da noch die Turbinen, auf die der Fisch womöglich zuschwimmt, um seinem natürlichen Wanderweg zu folgen. Peter Rutschmann von der TU München leitet ein EU-weites Forschungsprojekt namens Fit Hydro, das die Auswirkungen von Wasserkraftwerken auf verschiedene Ökosysteme untersuchen und dabei helfen soll, Wasserkraft umweltverträglicher zu machen. Es werden zum Beispiel Ultraschallsensoren getestet, mit denen Fische erkannt werden.
Sobald im Wasser ein Fisch zum Beispiel schwimmt, wird das Signal gestört. Und aus dieser Störung heraus, die wir dann in den Aufzeichnungen finden, können wir die Form dieser Fische, sogar die Form der Schwimmblasen, natürlich die Größe der Fische etc. können wir ableiten. Wir sehen dann in den nacheinanderfolgenden Bildern, wie die Fische sich bewegen, wohin sie sich bewegen.
Den Erkenntnissen sollen vor Ort schnelle Reaktionen folgen.
Und wenn wir sehen, dass solche Schulen von Fischen beispielsweise oder bestimmte Fische, von denen wir wissen, dass im Moment jetzt gerade Laichzeit ist, wenn die unterwegs sind, dann können wir mit dem Wasserkraftwerk reagieren. Wir können zum Beispiel die Turbinen drosseln oder ganz abstellen. Wir können die Wehre öffnen, damit die Fische von Oberstrom in den Unterstrom absteigen können etc.
Bisher gibt es kaum gesicherte Zahlen, wie viele Fische an welchen Kraftwerkstypen zu Schaden kommen und mit welchen Auswirkungen auf die Gesamtpopulation. Das soll mit dem Projekt Fit Hydro herausgefunden werden.
Ich kann aber auch die Population stärken, indem ich Laichgründe, neue Fischhabitate schaffe. Welche Möglichkeiten gibt es technisch gesehen für den Fischaufstieg? Was ist die Effizienz von diesen Aufstiegsmöglichkeiten?
Am Ende des Projekts soll ein Online-Werkzeug stehen, das dabei helfen soll, neue und bestehende Anlagen effizienter zu betreiben. Doch es gibt nicht wenige, die den Sinn von Wasserkraftwerken in Flüssen grundsätzlich in Frage stellen. Vor allem Kleinkraftwerke erzeugen wenig Strom, dafür aber oft großen ökologischen Schaden. Die Kraftwerke stehen nicht nur den Fischen im Weg, erklärt Ulrich Eichelmann von der Organisation Riverwatch.
Was mindestens genauso wichtig ist, das Geschiebe, das heißt Kiese, Sande, die der Fluss von oben nach unten bringt, gestoppt werden. Die UN nimmt an, dass derzeit ungefähr ein Drittel aller Sedimente, die ins Meer müssten, hinter Staudämmen gefangen sind. Und das wiederum führt dazu, dass unsere Küsten erodieren. Das heißt, der ganze Sand und so weiter, der die Flüsse bringt, der sowas wie die Munition der Flüsse ist im Kampf gegen das Meer, der ist nicht mehr da. Und dann holt das Meer sich die Strände.
Ulrich Eichelmann setzt sich mit Riverwatch für den Erhalt der letzten Wildflüsse Europas ein, die in Kroatien, Bulgarien, Serbien, Albanien und Griechenland fließen. Etwa 3000 Wasserkraftwerke seien hier geplant.
Das ist an sich schon mal verheerend, diese Anzahl. Das wird aber noch verheerender, wenn man weiß, dass mindestens 30-40% alle dieser 3000 sind in Naturschutzgebieten geplant. Das heißt, es wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Du hast hier am Balkan Flüsse und Bäche und Wasserfälle in einem wahnsinnig naturnahen Zustand. Du hast echte lebende Flüsse, die es bei uns in Deutschland oder Österreich und so weiter sicher schon seit über 100 Jahren nicht mehr gibt.
An wohl keinem anderen Ort in Europa existieren so viele Fischarten. Auch der seltene Huchen ist hier zu Hause.
Das ist auf jeden Fall der Fisch-Hotspot Europas. Es gibt nach den neuesten Studien 113 Fischarten, die gefährdet oder geschützt sind am Balkan. Von denen kommen 69 Fischarten ausschließlich am Balkan vor und sonst nirgendwo auf der Welt. Wenn diese Wasserkraftwerke gebaut würden, dürften etwa 49 Fischarten entweder aussterben oder an den Rand des Aussterbens gebracht werden.
90% der geplanten Kraftwerke sind Kleinwasserkraftwerke mit einer geringen Leistung von unter 10 Megawatt. Sie funktionieren so. Mit kleinen Dämmen wird das Wasser angehoben. Dann wird es in Pipelines abgeleitet und fällt von dort auf Turbinen, wodurch Strom erzeugt wird. Die Folge sind trockengelegte Flussabschnitte.
Und die produzieren so wenig Energie, übers Jahr gesehen, dass das den Eingriff überhaupt nicht rechtfertigt. Aber man kommt erst langsam zu dieser Erkenntnis, dass das auch ökonomisch nicht zielführend ist.
Etwa 190 Kraftwerke sind bereits im Bau, weitere 2800 geplant, zusätzlich zu 1000 bereits bestehenden Anlagen. Die Wasserkraft spielt in den Balkanländern eine viel größere Rolle als in Deutschland. So bezieht Albanien nahezu 100% des Stroms aus drei großen Wasserkraftwerken. Weltweit dürften in den kommenden Jahrzehnten noch mehr Wasserkraftwerke gebaut werden, vor allem in Afrika und im asiatischen Raum, so die Prognosen. In Gegenden mit hoher Biodiversität. Die Ökobilanz könnte mit Strom, der aus Sonnenenergie gewonnen wird, vielleicht besser aussehen. Und Sonne gibt es nicht nur auf dem Balkan reichlich.
Soweit Marco Pauli.
Я думала, что главное в погоне за судьбой малярно-ювелирная работа над собой над всеми недостатками слезами и припадками скандалами и сдвигами и склонностью к лжи, считая их глубинами, считая их задатками, неведомыми тайнами твоей большой души.
Ein Pkw-Reifen läuft im Durchschnitt 50.000 Kilometer in 4 Jahren und wiegt dann 1 bis 1,5 Kilogramm weniger. Bei fast 46 Millionen zugelassenen Pkw in Deutschland summiert sich der Reifenabrieb innerhalb dieses Zeitraums auf 184.000 bis 276.000 Tonnen. Im Jahr eine Belastung von 46.000 bis 69.000 Tonnen. Dazu kommt Abrieb durch Lkw, Busse, Traktoren oder auch Baufahrzeuge, ebenso Krafträder und Fahrräder. Der Abrieb gilt nachweislich als Mitverursacher für Feinstaubbelastungen in den Städten, für nanopartikulären Ruß und ist eine der größten Quellen für Mikroplastik in der Umwelt. Als Mikroplastik werden Plastikpartikel, Fasern, Pellets und andere Kunststofffragmente bezeichnet, die in Länge, Breite oder Durchmesser im Bereich von wenigen Mikrometern, der tausendste Teil eines Millimeter, bis unter 5 Millimeter liegen. An der Technischen Universität Berlin leitet Professor Matthias Bayenbruch in der Fakultät Planen, Bauen, Umwelt das Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft. Zusammen mit Partnern aus der Reifenindustrie, der Berliner Stadtreinigung und den Wasserbetrieben geht es in einem Verbundprojekt um den Reifenabrieb in der Umwelt. Es ist immer wieder die Rede von einer schlechten Datenbasis, wenn es um die Menge des Eintrags von Mikroplastik geht. Ich habe ihn zunächst gefragt, wo genau das Projekt ansetzt.
Also wir beschäftigen uns ja speziell mit dem Reifenabrieb und es gibt ja verschiedenste Eintragspfade in die Umwelt. Einmal den Luftpfad, den wir von der Siedlungswasserwirtschaft her weniger betrachten und vom Abwasser her gibt es den Eintragspfad über das Schmutzwasser in die Kläranlage. Dann haben wir Mischwasserüberlaufe, das ist ein Gemisch aus Niederschlagswasser, die dann bei Regen, starken Regen anspringen und wir haben das Niederschlagswasser selbst. Da wollen wir ansetzen zu quantifizieren, wie die einzelnen Einträge sind und speziell schauen wir uns in diesem Projekt Reifenabrieb in der Umwelt an, den Reifenabrieb und den bekommt man leider nicht alleine, sondern auf den Straßen ist ja immer ein Gemisch aus Reifenabrieb, aus allgemeiner Verschmutzung, aus Laub, aus Pollen oder dann eben auch aus dem Unrat, den wir auf die Straße werfen.
Und dieser Abrieb nimmt ja immer weiter zu, je mehr Autos unterwegs sind, es werden immer mehr Pkw und Lkw zugelassen, aber auch die Autos werden schwerer und sie haben dadurch stärkere und breitere Reifen. Was bedeutet das in der Menge Ihrer Einschätzung nach? Wird die Menge dann zunehmen an Mikroplastik, was Sie aus den Gullis der Straßen sozusagen wieder zu Untersuchungszwecken holen?
Ja, also ich denke auch die Diskussion, wenn man sagt, wir werden andere Antriebe haben, vielleicht Elektroantriebe, das wird alles keinen Einfluss darauf haben. Es kommt eben auch auf den Straßenverkehr an, wie man die Straße nutzt, praktisch auf den Autobahnen oder in den Städten. Und wir wollen uns ja schwerpunktmäßig auf die sogenannten Hotspots konzentrieren. Das heißt also an Ampeln, an Kurven, insbesondere Kreisel. Und sicherlich hat es auch einen Einfluss, was für ein Fahrzeugtyp man hat. Auf jeden Fall haben LKWs einen höheren Reifenabrieb und das führt auch dazu der Schlussfolgerung, dass so ein SUV oder ähnliche Fahrzeuge entsprechend auch höhere Reifenabriebe haben.
Auf der jüngsten Münchner Umwelttechnologiemesse IFAD haben Sie einen Probeentnahmekorb vorgestellt. Welche Erkenntnisse aus den Proben lassen sich denn für die Zukunft ziehen, etwa um den Ertrag von Mikroplastik eben in den Wasserkreislauf zu verringern?
Wir müssen ja einmal wissen, in welcher Größenverteilung quasi der Straßenabrieb auftritt, in welcher Fraktion dann der größte Anteil Reifenabrieb vorhanden ist. Und dann kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen, wie man entsprechende Rückhalteaggregate, Entnahmeaggregate konzipieren muss. Und darum haben wir diesen Probenahmekorb entwickelt, um dann in unterschiedlichen Fraktionen die Körnungen abgreifen zu können und dann bestimmen zu können.
Und wie läuft dieser Prozess in Ihren Labors, wenn Sie diese einzelnen Partikel dann bestimmen?
Da ist es leider noch nicht so einfach. Es gibt für die Bestimmung von Mikroplastik bisher keine Normen oder Standards, sodass sich derzeit verschiedene Verfahren entwickelt haben. Einmal mit Infrarot oder mit der thermogravimetrischen Methode. Das wäre dann über Hitze. Und man muss vorher die Proben gezielt sammeln, eben absieben, damit man verschiedene Korngrößen hat und dann eben auch aufbereiten und aufkonzentrieren. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess.
Weltweit werden die Mikroplastik-Einträge ja sehr hoch eingeschätzt. Die letzte Zahl aus dem Jahr 2016 schätzt auf etwa 236.000 Tonnen jährlich. Sie haben es schon gesagt, Sie untersuchen die Hotspots in der Großstadt Berlin. Was könnte denn in Zukunft beim Straßenablauf verbessert werden? Kann man in die Gullis entsprechende Filter einsetzen, um Mikroplastik abzufangen?
Wir schätzen, dass der Großteil des Mikroplastiks schon über die Reifen entstehen wird. Derjenige, der jetzt über Kosmetika oder Zahnpasten in die Umwelt und in die Wässer gelangt wird, ist kleiner. Da muss man sicherlich auch was tun. Und dann muss man sich überlegen, man wird sicherlich nicht alle Straßenanläufe, sprich Gullis, mit Rückhalteeinrichtungen ausstatten können. Deshalb suchen wir ja gezielt nach Orten, wo es am häufigsten oder am intensivsten auftritt. Und da müsste man dann Filtersysteme einbauen. Wir haben ja schon mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet, die Systeme entwickelt haben. Die haben wir hier im Labor auf einem Teststand getestet. Und die halten Partikel und insbesondere auch Mikroplastik und Reifenabrieb schon effektiver zurück als ein normaler Straßeneimer.
Wenn dann diese Kleinstpartikel tatsächlich durch die Filter abgefangen werden können, bleibt ja noch die Frage des Recyclings. Sie sollen ja schließlich nicht wieder als Klärschlamm auf die Felder, damit eben kein Eintrag dann in die Nahrungskette entsteht. Auf der jüngsten Messe in München gibt es ja schon erste technologische Lösungen, zum Beispiel den sogenannten Rautenfilter im Nachklärbecken.
Recycling ist natürlich bei diesen kleinen Partikeln schwierig. Ist wichtig, dass man sie entnimmt. Und dann wird die Vorzugsweise, und das wird man ja zukünftig beim Klärschlamm auch machen, zurzeit gehen wir beim Klärschlamm ja noch so mit 30% des Klärschlamms in die Landwirtschaft, aber zukünftig wird das alles verbrannt werden und dann bekommt man beim Klärschlamm zum Beispiel aus der Asche Phosphor heraus. Das werden wir bei diesen kleinen Partikeln aus dem Reifen nicht machen können. Wir werden da keine Rohstoffressourcen rausentwickeln können, aber wir können zumindest die Energie nutzen und quasi sie thermisch recyceln.
Soweit Professor Matthias Bayenbruch von der Fakultät Planen, Bau und Umwelt der TU Berlin. Und das war unser Schwerpunkt zur Veränderung der Ökosysteme durch den Eingriff des Menschen. Die Musik in der Sendung kommt heute vom Oksana Wojtenko Quartett. Die CD mit dem Titel Amber Light erschien bei Galileo.
There's a secret place hidden in the took the path full of turns and twists, tempting by the light, fighting fear.
Seit fast 20 Jahren umkreist die internationale Raumstation nun die Erde. Drei Deutsche waren in dieser Zeit zu Besuch. Aber noch nie hat ein Astronaut aus der Bundesrepublik auf der ISS das Kommando geführt. Das wird sich nun ändern. Am 6. Juni, 13.11 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, wird einer dieser drei Deutschen erneut Richtung Raumstation starten. Diesmal wird er dort oben das Sagen haben. Denn die internationalen Partner wissen, was sie kriegen. Alexander Gerst war 2014 schon einmal ein halbes Jahr auf der ISS. Ein alter Bekannter im All also, der nun zu seiner zweiten Mission aufbricht. Sie trägt den Namen Horizons, Horizonte. Guido Meyer berichtet über das, was auf Alexander Gerst im All wartet.
Am vergangenen Montag auf dem Weltraumbahnhof Wallops Island vor der amerikanischen Ostküste. Eine Antares-Rakete der Raumfahrtfirma Orbital ATK hebt ab und erleuchtet den nächtlichen Himmel über dem US-Bundesstaat Virginia.
And Antares lifting off, lighting up the night sky there above Virginia. Orbital ATK's Antares on its way.
Auf ihrer Spitze trägt die Antares einen Nutzlastcontainer vom Typ Cygnus. Er bringt Nachschub zur internationalen Raumstation ISS, Proviant, Treibstoff, Wasser und Experimente. Zum Beispiel Marconis Darm. Raumfahrttechniker der TU Berlin haben dieses Messgerät entwickelt. Es soll prüfen, welche Funkkanäle von Satelliten in der Erdumlaufbahn wie stark genutzt werden und ob sie sich womöglich gegenseitig stören. Gemessen werden soll ab Juni, wenn sich der deutsche Astronaut Alexander Gerst an Bord befindet.
Ich bin Spezialist im europäischen Forschungsmodul Columbus, in dem wir uns jetzt im Moment ja auch gerade befinden und in dem ich den Hauptteil meiner Arbeiten, meiner Forschungsarbeiten an der Raumstation durchführen werde.
Im Europäischen Astronautenzentrum in Köln ist Europas Weltraumlabor Columbus in Originalgröße nachgebaut. In dieser 7 Meter langen Tonne hat der Geophysiker Alexander Gerst in den letzten Monaten den Großteil seines Trainings verbracht. Auf dem Programm standen Versuche aus den Bereichen Gesundheit, Energie, Umwelt, Mobilität und Klimawandel. Rund 30 Experimente kommen von deutschen Universitäten und aus der deutschen Industrie.
Ich bin jemand, der sehr gern mit den Händen arbeitet. Das heißt, immer wenn es daran geht, wissenschaftliche Experimente durchzuführen, direkt, wo man was anfassen kann, wie jetzt hier im Columbus-Labor. Wir haben hier zum Beispiel die Handschuhbox, wenn man da drin was macht. Das ist immer sehr interessant.
Doch die Arbeiten Alexander Gerst dürften nicht auf das Innere des europäischen Columbus-Moduls begrenzt bleiben. Es kann gut sein, dass er während seines halbjährigen Aufenthalts auf der internationalen Raumstation auch in den offenen Weltraum aussteigen wird. Einen möglichen Weltraumspaziergang hat Alexander Gerst im großen Schwimmbecken des Europäischen Astronautenzentrums in Köln geprobt. Denn Bewegungen unter Wasser ähneln denen in Schwerelosigkeit. Ob innerhalb oder außerhalb der Labore, die Besatzung der ISS ist der verlängerte Arm der Wissenschaftler auf dem Boden. Denn die warten darauf, dass ihre Versuche in der Schwerelosigkeit endlich beginnen können. Dazu gehört das Sanduhr-Experiment, das Matthias Sperl vom Institut für Materialphysik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt erläutert.
Typisch für das Verhalten von Granulaten ist, dass sie unter Schwerelosigkeit nicht zu Boden sacken. Denn wenn ich keinen Boden habe, kann ich da auch nicht hin versacken.
Ohne Schwerkraft rieselt das Granulat, der Sand also, eben nicht in der Sanduhr von oben nach unten. Denn es gibt kein Unten. Was also tut sich im Innern einer Sanduhr, die schwerelos um die Erde kreist?
Wenn zwei Teilchen kollidieren, verlieren diese Energie und das führt dann dazu, dass mehrere Teilchen über einen gewissen Zeitraum dann verklumpen. Das ist auch wichtig, um zu verstehen, wie Teilchen im Weltall, also quasi Staubteilchen, sich zu Planeten formen. Und Teile dieser Prozesse wollen wir auch mit unseren vergleichsweise kleinen Experimenten auf der Raumstation verstehen.
Die Staubteilchen in der Sanduhr stehen also für die Grundbausteine von Planeten, denn die haben sich aus verklumpten Staubteilchen gebildet. Neben der Sanduhr werden Alexander Gerst und seine Astronautencrew in den 6 Monaten Missionsdauer von Horizons 64 weitere europäische Experimente durchführen. Der Flug wird für Alexander Gerst also keine Wiederholung seiner ersten Mission Blue Dot werden. Der blaue Planet hat sich in der Zwischenzeit weitergedreht. Der Klimawandel schreitet voran. Die Erde ist wärmer als noch 2014 bei Alexander Gersts erstem Flug.
Jetzt sehe ich ja vielleicht auch so ein paar Unterschiede. Es gibt vielleicht einiges, was sich tatsächlich von oben auch sichtbar verändert hat. Leider eher so im negativen Sinn. Das heißt, man sieht zum Beispiel Seen wie der Aralsee, der wahrscheinlich noch mehr ausgetrocknet ist. Da bin ich schon mal gespannt, wie das von oben zu dokumentieren ist.
Ein anderes Déjà-vu hingegen dürfte sich einstellen. Gut eine Woche nach dem Start beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Das war auch vor 4 Jahren so. Neben den vielen Experimenten will der Geophysiker versuchen, in seinem vollgepackten Tagespensum auch dieses Mal wieder Platz für die WM zu schaffen.
Ja, wenn es klappt. Ich habe schon überlegt, ob ich mir wieder ein Trikot und einen kleinen Stern mitnehmen soll. Ich hoffe, dass es einen Grund gibt, den anzunähen. Aber ich hoffe natürlich, dass es hinhaut.
Über den deutschen Astronauten Alexander Gerst und dessen Mission auf der ISS informierte Guido Meyer. But every day with you, I sing to make your smile in any land. I understand.
Notizen aus der Wissenschaft.
Der Hamburger Preis für theoretische Physik geht in diesem Jahr an Hiroshi Ohguri vom California Institute of Technology. Der japanische Physiker hält den Preis für seine Arbeiten mit der mathematischen Superstring-Theorie, einem wichtigen Pfad hin zu einer allumfassenden Theorie über die Natur des Universums. Mit seiner Forschung über die Quantenmechanik von schwarzen Löchern knüpft Ohguri an die Forschung des kürzlich verstorbenen Physikers Stephen Hawking an. Ohguri hat 6 Bücher in japanischer Sprache verfasst, die über 300.000 Mal verkauft und ins Chinesische und Koreanische übersetzt wurden. Der mit 100.000 Euro dotierte Preis wird Ohguri am 7. November im Planetarium Hamburg übergeben. In Deutschland bereiten jedem 2. volljährigen Berufstätigen Veränderungen im Arbeitsleben durch künstliche Intelligenz Sorgen. Das zeigt die Studie Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz 2018 des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung und des Marktforschungsinstituts Toluna. Insgesamt 2000 Arbeitnehmer wurden dazu befragt. 63% gaben das Fehlen einer menschlichen Komponente als Grund für ihre Befürchtungen an. 55% sehen in KI-Anwendungen eine billige Konkurrenz, die zu sinkenden Löhnen für menschliche Arbeit führen wird. Jeweils 46% bemängeln, dass unklar bleibt, wie eine künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft oder dass Programmierfehler schwerwiegende Folgen nach sich ziehen können. Zudem befürchten 41% den Verlust ihres eigenen Arbeitsplatzes und 39% meinen, KI mache individuelle, kreative oder außergewöhnliche Lösungen für Aufgaben unmöglich. Überdurchschnittlich besorgt zeigen sich mit je 57% vor allem Berufstätige aus den Branchen Handel und Finanzdienstleistungen. Klimaforscher des Mercator Research Institute in Berlin fordern eine ernsthafte Erprobung von Technologien, die eine Erderwärmung verlangsamen könnten. Der aktive Entzug von Kohlendioxid aus der Atmosphäre, sogenannte negative Emissionen, werde allerdings bisher in der Politik kaum diskutiert. Durch reinen Klimaschutz lasse sich die Erderwärmung wahrscheinlich nicht auf 1,5 bis 2 Grad begrenzen. Damit wachse die Abhängigkeit von negativen Emissionen. Neben Aufforstungsprogrammen verweisen die Forscher auf die Speicherung von Kohlendioxid bei der Energiegewinnung aus Biomasse im Boden. Theoretisch möglich seien auch Luftfilter oder die Zugabe von Biokohle oder zerkleinerten Mineralien zum Boden, um dort mehr Kohlendioxid chemisch zu binden. Allerdings blieben wegen der schlechten Datenbasis Kosten und Nutzen bisher weitgehend unklar. So habe sich die Ozeandüngung, bei der dem Meerwasser zum Beispiel Eisen zugesetzt wird, um mehr Kohlendioxid zu binden, bisher nicht bewährt.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Verena Gonsch.
Sounds.
face the day, try to pray.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wenn wir Menschen es wichtig finden, eine gute Person zu sein, spricht man von einem großen moralischen Selbst. Je wichtiger das für einen selbst ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir anderen helfen, andere trösten oder sie heilen. Ab wann dieses moralische Selbstkonzept schon bei Kindern auftritt, interessiert Psychologen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie testen das unter anderem mit Kindern zwischen 5 und 7 Jahren. Und wie bei vielen psychologischen Versuchen müssen sie darauf achten, dass ihre Probanden ihnen nicht auf die Schliche kommen. Denn manches, was da passiert, ist reine Inszenierung. Yvonne Meyer war bei einem der Versuche dabei.
Im Untergeschoss gibt es die Kinderstudien. Und hier sind mehrere Zimmer, die ein bisschen wie Kinderzimmer aussehen. Also da sind Puppen und Spiele und Stifte. Und hier ist auch der Arbeitsplatz von Regina Sticker. Was machen Sie denn hier mit den Kindern? Spielen.
Genau, wir spielen ganz viele unterschiedliche Spiele mit den Kindern, um zu schauen, inwiefern wir das prosoziale Verhalten von Kindern, das heißt helfen, teilen und trösten, fördern können.
Gleich kommt auch unsere Versuchsperson, Frieda. Sie wird diesen Versuch mitmachen. Was haben Sie denn geplant?
Ich möchte jetzt gleich erstmal der Frieda ein paar Fragen stellen und eine Frage ist unter anderem, was denn eine Helferin macht. Und dadurch möchte ich sie anregen, über das Helfen nachzudenken. Und wenn man sich eben mit diesem Begriff Helfer sein als Ganzes identifiziert, dann erwarte ich, dass sie eben mehr prosoziales Verhalten zeigen wird.
So, und da kommen sie schon, die kleine Frieda und ihre Mama. Guten Morgen.
Hallo.
Ja, guten Morgen. Hallo Frieda, ich bin die Regina.
Hallo.
Hallo, Regina Sticker.
Grüß Sie.
Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Morgen.
Wenn du möchtest, kannst du dich hier hinsetzen. Und dann spielen wir erstmal ein paar Spiele am Tisch.
Ja.
Okay. Ich mach mal hier die Tür zu, okay?
Ja.
Ich stelle dir einfach ein paar Fragen. Weißt du denn, was eine Helferin macht?
Hilft Menschen, wenn sie krank sind.
Aha, okay. Und wobei hilft eine Helferin?
Weiß ich nicht.
Mhm. Weißt du was, jetzt möchte ich dir mal was zeigen. Hier ist ein Bild von der Nina. Und die Nina, die hat keine eigenen Spielsachen zu Hause. Und die kann auch nicht hierher kommen, um diese Spiele hier zu spielen. Okay? Guck mal, ich habe hier so Sticker. Jetzt bekommst du nämlich von mir Sticker. Das sind deine.
Okay.
Und wir sammeln aber auch Sticker für die Nina, die ja keine eigenen Spielsachen zu Hause hat.
Ja.
Und auch nicht hierher kommen kann. Wenn du möchtest, kannst du der Nina welche von deinen Stickern abgeben.
Ja.
Okay, was möchtest du machen?
Ich will jetzt das hier, das hier.
Die sind alle für die Nina?
Ja.
Und was ist mit denen?
Die gehören mir.
Mhm. Okay, dann kommen die, die dir gehören, in diesen Umschlag rein. Und jetzt hast du da ja so einen richtig schönen Umschlag, voll mit Stickern, ne?
Ja.
Und ich dachte, du kannst da vielleicht was draufmalen,
ja,
damit man auch richtig weiß, dass das deine sind, okay?
Ja. Erstmal die Bäume.
Oh, ich habe ja ganz vergessen, da die Klötze aufzuheben.
In der Mitte des Raumes am Boden liegen ein paar bunte Bauklötze. Und Regina Sticker räumt die jetzt auf.
Das ist aber viel Arbeit.
Schaut nicht zu Frieda, aber lädt sie eben ein, ihr dabei zu helfen.
So ganz alleine ist das aber anstrengend.
Aber Frieda steht nicht auf.
So, jetzt bin ich fertig.
Auf dem Weg zurück zum Tisch hat sie sich jetzt den Fuß angehauen.
Au! Ah.
Eine weitere Einladung, dass Frieda ihr vielleicht hilft.
Das
tut weh.
Aber die 5-jährige Frieda malt weiter auf ihren Umschlag.
Jetzt geht's schon besser. Ach, und du bist schon fertig mit dem Bild.
Ja.
Prima.
Das sind Vögel, das ist ein Baum, das ist die Straße und das ist der Himmel.
Oh, das ist aber schön geworden. Und weißt du was? Jetzt sind wir schon fertig mit allen Spielen. Dann vielen Dank. Und dann können wir jetzt zurück zur Mama gehen.
Okay.
Hat Spaß gemacht?
Ja.
Ja? Konntest du alle Fragen beantworten?
Ja. Beispielsweise mit den Stickern. Die konnte sie mit einem anderen Kind teilen.
Ja.
Und da hat sie so ungefähr 50-50 geteilt. Mhm. Dann gab es noch die Möglichkeit, dass sie mir beim Aufräumen hilft. Und ich habe mir auch den Fuß einmal angestoßen. Mhm. Weißt du noch, was du da gemacht hast?
Hast du nicht geholfen?
Genau, das ist auch was ganz Normales. Mhm. Also je jünger die Kinder sind, desto verhaltener sind sie häufig darin, gerade beim Trösten auch zu reagieren. Mhm. Aber besonders wichtig scheint uns wirklich die individuelle Einschätzung zu sein. Wenn Kinder von sich selber ganz vehement sagen, sie trösten sehr gerne, dann zeigt sich das auch in dem Verhalten.
Ja, also vielen Dank, dass wir bei der Studie mitmachen durften.
Ja, ich habe zu danken. Wiederschauen.
Tschüss,
Frieda. Danke, dass du so toll mitgespielt hast.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Yvonne Meyer über das moralische Selbst bei Kindern. Und soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute vom Oksana Wortenko Quartett. Die CD mit dem Titel Aim by Light erschien bei Galileo. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.